Schönen guten Morgen auch von mir. Ich lasse euch heute nicht warten. Wir fangen direkt an. Schön, dass ihr da seid, um das Gottesdienst zu feiern oder aber auch zu Hause oder später noch mit zuschauen werdet. Schön, dass du da bist. Heute geht's ums Warten und ich dachte mir, Mensch, ich habe den Adventskranz angeschaut. Schön, der brennt schon zur Hälfte, also die Kerzen brennen schon zur Hälfte. Das heißt doch eigentlich, cool, die Zeit bis Weihnachten ist schon halb rum. Kann es ja gar nicht mehr so lange dauern. Dann habe ich aber danach in meinen Adventskalender geschaut und habe gemerkt, hä, da ist noch nicht mal die Hälfte der Türchen offen. Da fehlen noch ein paar. Wie kann das sein? Also irgendwie ist das mit dem Warten ein bisschen schwieriger. Wenn du jetzt gerade versuchst herauszufinden, wo da der Rechenfehler ist, die Antwort ist Kirchenjahr gegen Kalenderjahr. Da kommt dieser kleine Rechenfehler mit rein. Aber irgendwie fühlt sich Warten manchmal komisch an. Also beim Warten vergeht Zeit gefühlt langsamer. Beim Warten vergeht Zeit langsamer und irgendwie dauert alles länger, ist anstrengender. Warten macht keinen Spaß. Die Sache mit dem Warten ist, das ist irgendwie nicht cool, aber ich dachte mir, hey, es passt zum Thema, weil es ist Adventszeit und Adventszeit ist, wie die Karin gesagt hat, schon eine Zeit des Wartens. Eine Zeit, wo wir zum einen mal auf Weihnachten warten, uns aber auch vor allem daran erinnern, wir warten darauf, dass Jesus wiederkommen wird. Das gehört damit rein und da dachte ich mir, vielleicht stellen wir da mal die Frage, warum lässt Gott uns warten? Also für die Predigt heute ist das Thema, warum lässt Gott mich warten? Warum lässt Gott uns warten? Warum ist das eigentlich so? Man kann ja wirklich auf einiges warten, also vielleicht jetzt in der Weihnachtszeit, wartest du gerade schon drauf, dass endlich dein Urlaub beginnt. Ja? Endlich Weihnachtsurlaub, endlich Entspannung, endlich mit der Familie Weihnachten feiern, lecker essen, den Urlaub genießen, sich mit Familie und Freunden treffen, einfach ein bisschen besinnlich ausspannen. Vielleicht bist du eher aus der jüngeren Generation und wartest auf Weihnachten, weil Weihnachten gibt es endlich Geschenke. Das kenne ich von mir aus meiner Kindheit noch sehr, sehr gut. Weihnachtszeit, wunderbare Zeit zum Warten auf Geschenke. Meine Eltern haben die Geschenke meistens unterm Bett versteckt, also wenn du noch nicht weißt, wo du suchen sollst, vielleicht mal da nachschauen. Wenn jetzt später deine Eltern panisch vor dir ins Haus reinrennen und irgendwas noch umräumen, dann lag es vielleicht daran. Aber irgendwie kann man ja auf einiges warten. Viele haben die letzten Wochen auf Schnee gewartet, jetzt war er da, jetzt ist er fast schon wieder weg. Mal schauen, ob wir da jetzt auf noch mal mehr Schnee warten oder uns auch wieder freuen, wenn vielleicht keiner mehr dazukommt, da ist jeder ein bisschen anders drauf. Aber wo man gleich drauf ist, warten ist etwas, das macht man einfach nicht so gerne. Warten macht keinen Spaß. Ich kenne bisher keinen Menschen, der mir gesagt hat, Mensch, also ich warte so richtig gerne. Ja? Wenn ich an der Bushaltestelle sitze und der Bus kommt vorbei, dann denke ich mir, in 20 Minuten kommt noch einer, den warte ich jetzt noch kurz ab. Oder wenn du in einem Meeting bist in der Arbeit, kenne ich keinen, der sich denkt, ja Mensch, auf einen warten wir jetzt noch, bis wir endlich anfangen können. Schön, dann warten wir jetzt noch. Sondern alle wollen ja eigentlich eher zügig anfangen, weitermachen. Am schlimmsten ist es vielleicht beim Arzt im Wartezimmer warten, bis man endlich dran ist. Ja, weil wenn man beim Arzt ist, dann geht es einem ja auch meistens nicht gut. Und dann noch warten müssen, ist wirklich das Allernervigste. Also ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden ich im Wartezimmer meines Kieferorthopäden gesessen habe, bis ich da endlich mal dran war. Ich bin mir ziemlich sicher, ich war länger im Wartezimmer gesessen, als auf diesem Liegestuhl gesessen. Irgendwie ist Warten ein Ding, das gehört damit dazu. Und vielleicht kennst du das, du sitzt im Wartezimmer und dann ist jemand anderes, der nach dir reingekommen ist, vor dir dran. Oh, das ist das Fieseste überhaupt. Das ist das, was am Warten am wenigsten Spaß macht. Wir warten nicht gern. Grundsätzlich, Warten macht keinen Spaß, weil es hat ja auch irgendwo was mit Geduld zu tun. Und wer ist schon gern geduldig? Also es ist mittlerweile so weit, wir haben uns dahin als Gesellschaft entwickelt. Es gibt Menschen, die finden Warten so schlimm, die haben Lösungen gefunden. Man kann einfach Geld dafür bezahlen, um weniger warten zu müssen. Ganz einfaches Beispiel, du kannst, wenn du dir irgendwas online bestellst, den Expressversand wählen. Und daraufhin musst du einen Tag weniger warten. Klasse. Dann kommen die Bleistifte schon morgen an. Ganz super. Oder noch krasseres Beispiel, wenn du gerne in den Freizeitpark gehst. In Freizeitparks musst du normalerweise an diesen Achterbahnschlangen richtig lange anstehen. Und wenn du da keinen Bock drauf hast, kannst du dir mittlerweile ein Sonderticket kaufen. Das kostet nochmal 20, 30 Euro mehr. Und dann darfst du an deinem Tag zwei Schlangen überspringen. Super. Ja, wenn du keinen Bock hast zu warten, gar kein Problem. Einfach ein bisschen Geld bezahlen, dann musst du weniger warten. Ich bin mal gespannt, ob das irgendwann noch im Supermarkt vielleicht kommen könnte. Stell dir vor, dir tippt jemand an der Kasse hinten auf die Schulter und sagt, Entschuldigung, ich habe hier einen Schein. Meine Waren dürfen jetzt vor deinen Waren auf das Kassenband drauf. Das wäre schon nochmal sehr spannend, wenn dann jemand herkommt und sagt, hey, ich darf da jetzt kurz vor, weil ich habe hier extra für bezahlt. Für die Jüngeren von euch, die kennt es vielleicht aus dem Gaming sogar noch, es ist mittlerweile ziemlich üblich, dass wenn ein neues Computerspiel rauskommt, dann gibt es davor eine sogenannte Early Access Version. Das heißt, die kann man sich davor schon kaufen, da zahlst du nochmal 20, 30 Euro extra und dann darfst du das Spiel 3 Tage früher spielen. Und das machen richtig viele. Da bezahlen richtig viele Leute Geld für. Ich frage mich dann, wenn das alle machen, was bringt es wieder? Weil dann können ja alle schon früher spielen, aber auch das ist total beliebt, weil man einfach dann das Gefühl hat, Mensch, klasse, ich musste jetzt weniger warten, ich konnte da irgendwo direkt reinstarten und konnte das direkt machen. Wir mögen einfach nicht warten, es fühlt sich nicht schön an zu warten. Früher war es wahrscheinlich noch viel normaler, auf Sachen zu warten. Da sind wir irgendwo hingekommen, dass man jetzt sagt, hey, ich habe mir angewöhnt, alles, was mit Konsum und sowas geht, kann ich sofort haben, mit ein paar Klicks ganz schnell haben. Früher musste man auf manche Dinge, selbst wie einen Brief oder eine Nachricht, noch richtig lange warten. Aber heutzutage ist das alles viel beschleunigter und alles geht viel schneller. Aber wir merken auch, es gibt Dinge, die kann ich nicht, indem ich extra zahle, beschleunigen. Die kann ich nicht irgendwie mit ein paar Tricks dazu bringen, dass ich weniger warten muss, sondern manche Dinge, auf die muss man einfach warten. Manche Dinge kann ich nicht beschleunigen, manche Dinge passieren dann, wenn sie eben passieren. Zum Beispiel die Frage, wann werde ich endlich entdeckt? Wann merkt mein Chef endlich, was ich doch für ein kompetenter Mitarbeiter bin und ich kriege endlich die Gehaltserhöhung, die mir eigentlich zusteht? Wann kommt das irgendwo? Oder wann geht diese schwere Lebensphase vorbei, in der ich gerade bin? Wann ist endlich diese schwierige Zeit rum? Da kann ich nicht irgendwie mich von freikaufen mit ein bisschen Geld, dass ich sage, ich nehme die schnellere Anstichschlange. Das gibt's da nicht. Wann habe ich endlich wieder Zeit für mich? Oder aber auch das Gegenstück von den Kindern dazu. Wann haben Papa und Mama endlich Zeit, um mit mir zu spielen? Wann passiert das endlich mal? Wann kommt für mich endlich der ersehnte Lebenspartner, der mir sagt, wie wertvoll und toll ich bin? Wann bekommen wir vielleicht endlich Kinder? Das ist eine Sache, da muss man auch manchmal ziemlich lange drauf warten und kann nicht viel dagegen tun. Oder aber auch die Frage, wann werde ich endlich gesund? Und das sind ja Fragen, die gehen tiefer ins Glaubensleben rein. Die gehen in die Beziehungsebene rein. Das sind Beziehungsfragen, die bleiben nicht oberflächlich. Weil da steckt irgendwo auch ein bisschen drin, werde ich vergessen? Hat Gott mich übersehen? Hat Gott mich vergessen? Und deswegen muss ich hier gerade richtig lange warten. Wann antwortet Gott endlich? Wann greift Gott da endlich mal ein? Wann spüre ich Gott endlich mal wieder neu? Das steckt da ja alles auch mit drin. Wann zeigt er mir endlich den Platz, den er für mich vorgesehen hat? Wann kommt endlich mein bester Freund, meine beste Freundin zum Glauben, für die ich schon so lange bete? Das sind alles Fragen, die da mit drin stecken. Ihr seht, ich stelle heute einige Fragen und ich kann aber nicht auf alle Fragen eine direkte Antwort geben. Auf deine ganz persönliche, individuelle Wartefrage kann ich dir vielleicht heute keine Antwort geben. Aber das Starke ist, wir können, wenn wir wollen, in die Bibel schauen, um danach Antworten zu suchen. Und ich glaube, auch da wird man nicht immer direkt auf deine ganz persönliche, individuelle Frage die perfekte Antwort finden. Aber was du in der Bibel finden wirst, sind andere Leute, die sich ähnliche Fragen gestellt haben. Das sind andere Leute, die vor ähnlichen großen Problemen standen und die auch in diesen Fragen unterwegs waren. Und deswegen lohnt sich da mal nachzuschauen, was die da vielleicht schon rausgefunden haben. Es gibt zum Beispiel als allererstes den lieben Abraham. Ja, der Abraham, der musste ganz lange darauf warten, dass er endlich mit seiner Frau ein Kind bekommen kann. Jahrzehntelang dafür, weil Gott hat ihm verheißen, dass er ein Kind bekommen wird. Und trotzdem musste er noch richtig lange darauf warten. Oder der Josef, der war 13 Jahre lang im Gefängnis eingesperrt in Ägypten und musste in dieser Zeit einfach erstmal abwarten, musste einige Sachen erstmal im Gefängnis abarbeiten und abwarten, bis es weitergehen konnte. König David hat erfahren, er wird König werden und durfte dann erstmal noch richtig lange warten, bis das losging, durfte erstmal noch richtig lange rummachen und alles Mögliche abwarten, bis endlich der Zeitpunkt gekommen war, wo er König werden konnte. Und das Volk Israel durfte Jahrhunderte, Jahrtausende darauf warten, dass endlich der versprochene Messias, dass endlich der versprochene Retter, der versprochene Held kommt, der alles gut machen wird. Und dann kam er und sie haben es nicht mal gemerkt. Und dann standen die Jünger da und die haben zwar gemerkt, das ist der Messias, aber die Jünger haben dann zu Jesus gesagt, hey, wir warten gerade drauf, wann baust du denn endlich hier das neue Königreich von Gott auf? Wann machst du denn hier endlich alles gut? Aber auch da mussten die Jünger erstmal warten. Auch da mussten die Jünger erstmal warten, dass es da weitergehen darf, dass er die Römer vertreibt und sonst irgendwas, hat er alles nicht gemacht. Auch da dürfen die Jünger erstmal warten. Und als Jesus stirbt und von den Toten aufersteht, was ist der erste Auftrag, den er seinen Jüngern gibt? Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, es ist nochmal warten. Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht, Apostelgeschichte 1, Vers 4. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hat. Also sie sollen erst noch warten, bis der Heilige Geist kommt. War mit Jesus schon 3 Jahre lang unterwegs und jetzt nochmal warten. Warum tut Gott das? Warum lässt Gott Menschen warten, denen er eine Verheißung gegeben hat? Warum lässt Gott Menschen so lange warten? Er sagt ihnen, hey, ich will was in deinem Leben tun, aber dann müssen diese Menschen erstmal noch 30, 40, 50 oder wie das Volk hunderte von Jahren warten, bis es irgendwo weitergeht. Wir nehmen mal wieder das Beispiel von Abraham vom Anfang. Da sagt er dir, Gott sagt zu Abraham, schau mal hoch in den Himmel und schau mal, wie viele Sterne das sind, ob du die zählen kannst. Und genauso werden deine Nachkommen sein, absolut unzählbar werden diese Nachkommen sein. Und der Abraham wartet daraufhin 30, 40 Jahre, bis das erste Kind überhaupt kommt. Und zu seinen Lebzeiten bekommt Abraham 8 Kinder. Ich glaube, der hat da oben am Himmel ein bisschen mehr als 8 Kinder gesehen. Hat auf ein bisschen mehr als 8 Kinder vielleicht gewartet, aber er selbst hat das nicht alles mitbekommen. Er selbst hat nur diese ersten 8 mitbekommen, auf die er so lange gewartet hat. Gott hält seine Verheißung ein. Abraham wird ein riesengroßes Volk, was dabei raus entsteht. Aber Abraham selber bekommt nur diesen Anfang mit, bekommt nur diese ersten 8 Leute mit, obwohl er so lange darauf gewartet hat. Und ich glaube, wenn Gott uns warten lässt, dann geschieht das nie ohne irgendeinen Grund. Entweder bereitet Gott noch irgendwas vor, das ist die eine Möglichkeit. Ja, er bereitet noch die Situation vor, er bereitet noch die Umstände außenrum, die er vielleicht ändern möchte, vor, weil er sagt, okay, erst in 10 Jahren ist dieser genaue, perfekte Augenblick gekommen, wo das gut zusammenspielt. Entweder das oder weil er in mir noch was verändern möchte, weil er in uns noch was verändern möchte, weil er an uns arbeiten möchte. Und manchmal passiert beides zusammen, dass der richtige Zeitpunkt noch nicht gekommen ist und dass an uns noch gearbeitet werden muss. Das kann auch beides zusammenkommen. Und ich möchte dich dafür mal in eine kleine, kurze Bibelstelle mit reinnehmen. Wir sind beim Josef während seinen 13 Jahren im Gefängnis. Und da habe ich dir eine Stelle aus 1. Mose 40 mitgebracht. Und ich erkläre dir gleich, was ich in dieser Bibelstelle meine. 1. Mose 40. Ich sage dir, was der Traum bedeutet, entgegnete Josef. Denk an mich, wenn es dir wieder gut geht, erzähl dem Pharao von mir und bitte ihn, mich hier herauszuholen. Denn ich wurde aus meiner Heimat, dem Land der Hebräer, entführt und jetzt sitze ich hier im Gefängnis, obwohl ich nichts Unrechtes getan habe. Also er deutet in dem Traum, das ist dann das, was da diesen Klammern passiert, und danach sagt er übrigens, denk an mich, ja, dass ich hier dir das gesagt habe, und denk daran, dass ich aus dem Gefängnis rausgeholt werde und denk daran, dass ich da war. Denk an all das bitte. Das steht alles da drin und daraufhin wurde Josef nicht aus dem Gefängnis rausgeholt. Weil der Typ, für den er diesen Traum gedeutet hat, im letzten Vers von dem Kapitel heißt, er hat ihn einfach vergessen. Er hat Josef einfach vergessen und deswegen bleibt Josef nochmal 13 Jahre im Gefängnis. Und nach 13 Jahren soll er wieder einen Traum deuten, in 1. Mose 41 dann. Und da sagt er Folgendes, beide Träume bedeuten dasselbe, sagte Josef zum Pharao. Gott hat ihnen durch sie mitgeteilt, was er tun wird. Gott hat ihnen gezeigt, was er tun wird, oder Gott hat dir gezeigt, was er tun wird. Da spricht Josef plötzlich anders. Ich weiß nicht, ob du den Unterschied erkennst, aber der Unterschied ist der, auf einmal redet Josef nicht mehr von sich selbst, von ich habe diesen Traum gedeutet und denk an mich und mach das, was ich hier sonst irgendwo gemeint habe, sondern jetzt, nach diesen 13 Jahren, sagt Josef ganz stark, schau auf Gott. Schau auf das, was Gott für dich vorhat. Gott möchte dir mit diesen Träumen was zeigen. Ich glaube, in diesen 13 Jahren im Gefängnis hat Gott ganz wesentlich am Charakter von Josef gearbeitet. Hat da diesen Egoismus ein bisschen aus ihm rausgemeißelt, hat ihn demütig gemacht, damit Josef merkt, es geht nicht um mich, sondern es geht um Gott. Es geht nicht darum, dass ich Josef groß rauskomme, sondern es geht darum, dass Gott groß rauskommt. Während wir warten, packt Gott manchmal Themen an, von denen er sagt, hey, die sind gerade dran, die müssen gerade hervorkommen in deinem Leben und dafür brauchst du diese Wartezeit, damit diese Themen ihren Raum finden können. Ich glaube durchaus, dass Gott manche Wartezeiten in unserem Leben nutzen wird, damit wir einfach reifer werden können, damit wir in Reife wachsen können, um an uns zu arbeiten oder damit er an uns arbeiten kann, damit wir ein Stück demütiger werden, damit wir einen neuen Fokus von Gott geschenkt bekommen oder aber auch, damit wir, wenn wir diese Wartezeit mal vorbei haben, auf das eben vorbereitet sind, was Gott gerade für uns schon vorbereitet hat. Also wenn Gott dich warten lässt, will ich dich ermutigen, denk mal dran, es ist immer eine Möglichkeit, um persönlich zu wachsen. Es ist eine Möglichkeit, um im Glauben zu wachsen und deiner Beziehung zu Gott zu wachsen. Deswegen rate ich dir auch in diesen Wartezeiten, nicht tatenlos zu bleiben, sondern in diesen Wartezeiten was zu machen. Nicht in der Wartezeit einfach nur hinsetzen, abwarten, Tee trinken, passiv bleiben, sondern in dieser Wartezeit fragen, hey Gott, was hast du in dieser Wartezeit gerade mit mir vor? Was ist der Ort, wo du mich gerade wachsen lassen möchtest in dieser Wartezeit? Mach dich auf die Suche, nutz diese Wartezeit als einen Augenblick, wo du ein Thema angehen kannst, was vielleicht immer wieder mal aufploppt in deinem Leben. Ein Thema, wo du merkst, das könnte in deinem Leben noch weiter wichtig sein. Und vielleicht wirst du sehen, hey, da macht Gott gerade eine andere Tür auf. Nicht die, auf die du gerade wartest, sondern irgendwo anders zeigt Gott dir, hey, das ist der Ort, wo wir gerade sein sollten. In Galater 6, Vers 9 heißt es, lass uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Gott ermutigt uns dazu, zu sagen, dran zu bleiben, in Wartezeiten auch dran zu bleiben, mit ihm unterwegs zu sein. Und manchmal, das sage ich dir auch ganz ehrlich, ist das total frustrierend. Macht das überhaupt keinen Spaß. Wenn man irgendwo unterwegs ist, besonders vielleicht auch im Glauben noch mal viel frustrierender, und man hat einfach das Gefühl, hey, da ist keine Frucht, da passiert gerade nichts. Da ist keine Ernte einzuholen. Seit Jahren betet man für eine ganz bestimmte Sache. Seit Jahren betet man für seine Kinder zum Beispiel. Und irgendwie merkt man, da passiert nicht das, was man erwartet. Da passiert nicht das, wofür man betet, sondern man wartet einfach nur. Ich glaube, manchmal lässt Gott uns warten. Und auch wenn es schwer ist, lässt er uns warten, weil es so sinnvoller für uns ist. Weil er erst noch irgendwas vorbereiten möchte. Manche Menschen warten Jahre und Jahrzehnte darauf, bis sie erstmal dann erkennen dürfen, okay, jetzt schenkt Gott die Veränderung. Jetzt ist der Augenblick gekommen, an dem Gott anfängt zu wirken. Und dann heißt nach dem Galaterbrief, dranbleiben, darauf vertrauen, dass Gottes Verheißungen Zusagen sind, die gelten, dass Gottes Zusagen halten werden, darauf zu vertrauen, dass Gott im Hintergrund bereits wirkt und alles vorbereitet. Weil während du wartest, kann Gott im Hintergrund schon arbeiten. Ich finde es da auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass Gott niemand ist, der dich einfach so aus Jux und Tollerei warten lässt. Also Gott ist keiner, der sagt, okay, du wartest jetzt 30 Jahre und während du 30 Jahre wartest, warte ich auch 30 Jahre, trink meinen himmlischen Tee und lass dich einfach da irgendwo rumsitzen, lass dich ein bisschen zappeln, damit du auch merkst, ja, ich habe dich in der Hand, sondern Gott ist jemand, der lässt dich warten, weil er nebenher im Hintergrund ganz viel arbeitet, weil er nebenher im Hintergrund schon ganz viel vorbereitet. Wenn wir uns dazu mal ein Beispiel aus der Geschichte von Jesus anschauen, dann werden wir auch da sehen, okay, da mussten Leute richtig lange warten. Das ist das Volk Israel. Das musste da im Laufe der Geschichte immer wieder von Gott angesprochen werden. Hey, ich werde euch einen Messias schicken. Ich werde euch den schicken, der wird irgendwann kommen. Und ungefähr 400 vor Christus hat Gott das letzte Mal angesprochen. Hat er zum letzten Mal einen Propheten geschickt und hat gesagt, hier, es wird ein Messias kommen. Und dann hat Gott 400 Jahre lang geschwiegen. Also 400 Jahre ist echt eine richtig lange Zeit. Wenn du das mal in Generationen umrechnest, da reden wir problemlos mal von 4 bis 8 Generationen, bis da irgendwann was passiert, bis da mal wieder irgendwas Besonderes passiert. Da kann man sich doch schon fragen, warum hat Gott Jesus nicht einfach 400 Jahre früher geschickt? Das wäre doch viel einfacher gewesen. Dann hätten die ganzen Leute aus Israel noch gewusst, hey, Gott schickt regelmäßig Leute, die hier was sprechen, die hier ein Wort fürs Volk haben. Das hätte doch viel besser gepasst, wenn der einfach schon früher geschickt worden wäre. Warum hat Gott Jesus nicht 400 Jahre früher auf die Erde geschickt? Warum muss das Volk Israel dann nochmal 400 Jahre lang warten? Und wenn wir dazu einen kleinen Exkurs machen in die Geschichte, dann merken wir, diese 400 Jahre vor Jesu Geburt, von 400 vor Christus bis ins Jahr 0, da ist ganz viel Wesentliches passiert, was am Ende später der Ausbreitung vom Christentum, der Ausbreitung vom Evangelium richtig gut getan hat. Da hat sich zum Beispiel in diesem Großraum da unten, Türkei und Heiliges Land und sowas, die griechische Sprache viel weiter ausgebreitet. Viel mehr Leute konnten Griechisch sprechen. Es gab Leute, die haben das Alte Testament, die hebräische Tora und sowas, in Griechisch da gehabt und konnten bereits davon irgendwas lesen, weil sich das in diesen Jahren davor bereits gebildet hat. Es gab ganz viele Philosophen aus Griechenland, die dieses Modell gekannt haben von, es gibt einen Lehrer und der hat viele Schüler, die hören ihm zu und stellen Fragen. Und auf diesen Modellen konnten andere Völker aufbauen. Die Israeliten hatten es auch schon ein bisschen, aber konnten sich noch ein bisschen was davon abgucken und sagen, hier, wie können wir voneinander lernen? Und Jesus nutzt das am Ende später, weil er dann Leute hat, der hat seine Jünger um sich, die genau das machen. Die sitzen da und stellen ihnen Fragen und Jesus antwortet, ist mit ihnen als wie eine Lebensgemeinschaft auf dieser Wanderschaft zusammen unterwegs und lässt sie im Glauben wachsen. Oder noch viel einfacher, es wurden wahnsinnig viele Straßen gebaut im Römischen Reich. Die Römer haben richtig gern Straßen gebaut und es waren auch ziemlich gute Straßen. Plötzlich konntest du von einer Stadt in die andere Stadt viel, viel schneller kommen, richtig schnell. Nicht richtig schnell für unsere Verhältnisse heutzutage, aber schon für damalige Verhältnisse war das ein richtiges Upgrade. Da war nicht mehr der Fall von, du musst jetzt 6 Wochen bis in die nächste Stadt laufen, sondern du kannst diese Strecke vielleicht schon in 3 Wochen schaffen. Und das ist wirklich ein ordentliches Ding gewesen. Und diese Straßen, diese ganzen Handelsrouten, die es gab mit Schiffen und Co., die konnten später wieder von Paulus genutzt werden für seine Missionsreisen. All das waren Dinge, die Gott in diesen 400 Jahren nochmal vorbereitet hat, wovon später die Ausbreitung des Evangeliums richtig beflügelt war. Wovon dann nochmal richtig Chancen gegeben wurden, damit wesentliche historische Ereignisse passiert sind, die Gott am Ende benutzt hat, damit das Evangelium sich besser ausbreiten kann. Ich glaube, Gott bereitet, während wir warten, Dinge vor, von denen wir manchmal was mitbekommen und manchmal aber auch gar nicht. Ich glaube nicht, dass jeder Israelit gecheckt hat, der Grund, warum die Römer hier gerade Straßen bauen, ist der, weil Gott hier sein neues Königreich anfängt. Ich glaube eher, die hatten keinen Bock auf die Straßen. Also sie haben sie schon auch ganz gern genutzt, aber haben sich eigentlich gedacht, Mensch, warum sind denn die Römer da und bauen jetzt diese Straßen da überhin? Die sollen doch lieber weggehen. Wo bleibt unser Messias? Aber jetzt im Nachhinein kann man drauf schauen und sehen, das, was es damals gab, den römischen Frieden und sowas, alles, was dem Christentum später gedient hat, hat Gott in der Geschichte vorbereitet, damit das da sein darf. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir wissen und denken und nicht denken, ich muss hier irgendwo alleine warten, ich muss hier ganz alleine warten, dass Gott irgendwo weitergeht, sondern ich glaube, wir brauchen andere Christen, ich glaube, wir brauchen andere Menschen, die an unserer Seite stehen, die uns ermutigen, gerade in solchen Wartezeiten. Und nicht in den Wartezeiten von, wann kommt endlich mein Paket, sondern in diesen Wartezeiten, die wirklich schwierig sind. In den Wartezeiten von schweren Lebensphasen, in den Wartezeiten von Krankheiten. Da brauche ich, glaube ich, Leute, die an meiner Seite stehen, die uns als Ermutiger, als Trostspender zur Seite stehen, die damit bei uns sind. Über solche Phasen, die sich Monate oder Jahre ausstrecken, brauche ich immer wieder Leute, die mir an der Seite stehen und mir das zusprechen, die mir von Gott zusprechen, gib nicht auf. Gott meint es gut mit dir. Gott hat dich nicht vergessen, Gott ist treu. Hab Geduld. Das kann ich alles versuchen, mir selber zuzusprechen, aber viel besser ist es, wenn es mir jemand anderes zuspricht. Wenn ich gerade richtig im Tunnel bin und nichts mehr anderes sehe, wenn ich im ganz finstern Tal irgendwo abgetaucht bin, dann werde ich es nicht mehr schaffen, mir das selber zuzusprechen. Dann brauche ich jemand anderen, der mir an der Seite steht und mich daran erinnert, Gott ist treu, Gott ist gut. Und ich weiß, das kann auch manchmal nerven, so ein Mensch. Also wenn man so einen Menschen hat, bei dem ist gefühlt im Leben alles perfekt und der erzählt mir dann, ja, du musst nur warten, dann wird es auch bei dir alles gut werden. Das macht doch einfach keinen Spaß. Das ist irgendwo, das ist jemand, der hat schon alles, was er will, der ist vielleicht gerade gesund. Ja, wow, du bist jemand, du bist gesund, du kannst jetzt gerade leicht sagen, dass alles wieder gut wird. Du kannst jetzt gerade leicht sagen, dass ich entspannt bleiben soll, auf Gott vertrauen soll. Aber einem selber fällt das nicht so einfach, wenn es halt gerade nicht super läuft. Und nichtsdestotrotz sage ich, wir brauchen solche Ermutiger, wir brauchen solche Hoffnungsträger, die uns regelmäßig wieder daran erinnern, dass Gott Gutes tut. Man sagt, ein Pilz wächst in einer Nacht, eine Eiche wächst in 100 Jahren. Und ich glaube, das kann man auch ein bisschen auf dieses Warten übertragen, wie es bei uns im Glauben ausschaut. Wie wir manchmal längere Wartezeiten brauchen, damit was ordentlich wachsen kann. Weil irgendwie, ich weiß nicht, wer will schon ein Pilz sein, ja? So ein kleiner matschiger Pilz am Fußboden, der von einem Wildschwein gefressen wird, ist nicht so meins. Aber hey, so eine richtige Eiche, die da fest im Sturm steht, sowas wäre man, glaube ich, lieber. Eine Eiche, die gut gewachsen ist, die anderen Leuten Schatten oder Schutz vor Stürmen schenkt. Das ist doch viel mehr was. So eine Eiche, so ein Glaube, so eine Beziehung zu Gott, der wächst aber eben über Jahrzehnte. Der wächst nicht wie der Pilz aus dem Boden, sondern so ein Glaube, so eine Beziehung zu Gott, der wächst über Jahrzehnte hinweg. Manchmal lässt Gott uns so lange warten, damit er an uns arbeiten kann. Und wir sind aber oft so, dass wir eher sagen, ich will das jetzt. Kenne ich aus meinem Leben auch. Ich will nicht nur meine Amazon-Pakete morgen, ich will auch meine Gebetserhörung eigentlich morgen haben. Nur es gibt leider kein Gebet Prime, wo ich das schneller bestellen könnte, sondern da muss ich warten. Wenn ich im Glauben wachsen möchte, wenn ich jetzt eine Gebetserhörung möchte, wenn ich jetzt möchte, dass Menschen zum Glauben kommen, wenn ich jetzt möchte, dass ich geduldiger werde, das wird nicht so einfach klappen, sondern es sind diese Dinge, wo ich warten muss. Wenn ich darauf warte, dass Gott mir meine Berufung zeigt, wenn ich darauf warte, dass Gott in meinem Hauskreis was bewegt, das sind alles Dinge, die kann ich nicht schneller abhaken. Da kommt es nicht darauf an, was ich möchte, da kommt es darauf an, was Gott möchte. Da kommt es drauf an, da zählt das, was Gott gerade will und was Gottes Plan für diese Situation ist. Und dann geht es darum, in dieser Wartezeit zu fragen, Gott, was ist dein Plan? Damit ich ihn erkennen kann, damit ich mit auf diesen Plan umswitchen kann, damit ich mit diesem Plan sehen kann und da mitmachen kann, damit ich verstehe, Gott, warum lässt du mich gerade warten? Weil ich glaube, diese Fragen, warum lässt du mich warten, Gott, warum machst du das gerade so, die dürfen wir Gott auch ruhig stellen. Das sind Fragen, mit denen dürfen wir zu Gott kommen. Ich mache dir Mut, wenn du gerade in so einer Situation bist und wartest, dann sage ich dir ganz klar, Gott hat dich nicht vergessen. Gott sieht dich immer noch. Gott ist immer noch bei dir. Gott lässt dich nicht warten, weil du ihm nicht wichtig bist, sondern Gott lässt dich warten, weil er noch was vorbereitet für dich. Gott lässt dich warten, weil er noch was anderes gerade wichtiger ist. Vielleicht lässt dich auch warten, weil er erst noch an dir arbeiten möchte oder weil es irgendwo noch eine Wartezeit braucht, bis außenrum die Lage passend ist für das, was gerade dran ist. Aber Gott hat dich nicht vergessen. Gott hat einen guten Plan, bei dem am Ende er groß rauskommt. Das ist der wichtige Punkt. Am Ende geht es immer noch um seinen Plan und dass es bei ihm gut rauskommt. Und ich habe dir zum Abschluss noch einen Psalm mitgebracht, den ich dir für die kommende Woche oder auch für deine nächste Wartezeit vielleicht mitgeben möchte. Das ist der Psalm 37, die ersten 7 Verse davon, den ich gerne am Ende noch lesen möchte. Und vielleicht spricht dich da was an, wo du merkst, hey, das kann ich mitnehmen. Das ist was, was ich in meiner nächsten Wartezeit vielleicht beten oder lesen kann, um mich daran zu erinnern, dass Gott mich in dieser Wartezeit auch gebrauchen möchte. Ein Psalm Davids. Ärgere dich nicht über die schlechten Menschen. Beneide die nicht, die Unrecht tun, denn sie werden wie Gras verdorren und wie Blumen verwelken. Vertraue auf den Herrn und tu Gutes, dann wirst du im Land sicher leben und es wird dir gut gehen. Freu dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Deine Unschuld wird er sichtbar machen, so hell wie das Licht des Tages. Und die Rechtmäßigkeit deiner Sonne wird leuchten wie die Mittagssonne. Sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Diesen Wartepsalm will ich dir mitgeben, wenn du das nächste Mal irgendwie merkst, du hast das Gefühl, du bist in der Wartezeit, dann schlag mal diesen Psalm auf, Psalm 37, und schau nach, was heißt es denn? Was sagt Gott uns übers Warten? Was sollen wir während der Wartezeit tun? Amen. Was wir jetzt tun wollen, ist, wir wollen eine gemeinsame Zeit des Lobpreises haben, gemeinsam mehrere Lieder singen. Und während dieser Lobpreiszeit gibt es heute auch ein Gebets- und Segensangebot. Das heißt, es gibt Leute, die werden am Rand irgendwo stehen, die haben, soweit ich weiß, ein Namensschild an. Hinten werden sie stehen, sehe ich gerade, okay. Und zu denen kann man einfach kommen, wenn man sagt, man möchte für sich beten lassen, man möchte sich segnen lassen. Sprich die einfach an, wenn du merkst, jetzt es gibt noch was von der Predigt oder vom Lobpreisteil, wo du mit jemandem drüber reden möchtest, wo du für dich beten lassen möchtest oder wo du dich segnen lassen möchtest.